Ja, ich bin auch gespannt. Ja, Nachhaltigkeit und Hauptsache nachhaltig. Und das ist ja wirklich ein Thema. Bin ich an? Ja. Das ist ja wirklich ein Thema, was ja auch Emotionen hervorbringt und auch Konfliktpotenzial hat. Aber erstmal möchte ich euch auch ganz herzlich begrüßen, euch, die ihr hier seid, aber auch euch, die ihr im Livestream seid. Euch habe ich gestern vergessen. Aber heute möchte ich sagen, ja, schön, dass ihr auch dabei seid und eingeschaltet habt. Ich bin Edgar Lück, ich bin 31 Jahre alt. Mike hat gesagt, ich soll noch mal kurz was sagen zu mir. Genau, komme aus Nordhessen, das heißt aus der Nähe von Kassel. Darf seit knapp 1,5 Jahren noch glücklich verheiratet sein. Und wir sind echt, ja, wir freuen uns einfach, ja, auch in der Ehe zu leben und unser Leben zu gestalten. Ich selbst bin tätig beim Missionswerk Bruderhand. Wir haben sozusagen den Schwerpunkt, dass wir Evangelisation betreiben, dass wir Schriften herausbringen, die die, ja, christliche Botschaft in Kurzform und kompakt, ja, in Literatur und Schriften, halt kleinen Traktaten, so nennt man das, oder Flyer, einfach drucken und kostenlos auch verbreiten. Das heißt, ihr könnt auf unsere Homepage gehen, ihr könnt einfach mal anklicken, okay, ich brauche Traktate in englischer Sprache, in arabischer Sprache, in Urdu, in Hindi. Ihr kriegt es in, glaube ich, über 80 Sprachen haben wir da. Haben wir christliche Literatur, was wir einfach weitergeben können, um Menschen für Jesus zu erreichen. Genau, ich darf seit 3 Jahren im vollzeitlichen Dienst sein. Das heißt, ich tue das hauptberuflich. Ich reise rum in ganz Deutschland und rede über die Grundlagen des christlichen Glaubens und mit das zu 50% meiner Zeit und mit den anderen 50% bin ich in einer christlichen Jugendarbeit tätig, genau, sozusagen als Jugendpastor. Ja, das so zu mir. Gestern habe ich erzählt, dass ich in meiner Freizeit auch gerne mal angeln gehe und so weiter, genau. Falls ihr sonst noch Fragen habt, im Laufe der Woche könnt ihr auch gerne mal auf mich zukommen. Wird es die Möglichkeit sicherlich geben. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr vorletztes Jahr, gab es so ein Lied, was dann so bei, ich weiß nicht, ob es bei ARD oder CDF ausgestrahlt wurde. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Meine Oma ist eine alte Umweltsau. Das hat ja Emotionen ausgelöst und die, glaube ich, genau dieses Thema hier heute anpacken, so ein Stück weit Hauptsache nachhaltig. Und mit diesem Lied wollte man irgendwie deutlich machen, ja, wir in Deutschland, wir wollen nachhaltiger leben, wir wollen die Umwelt nicht verschmutzen und so wie die Generationen vor uns gelebt haben, so wollen wir das nicht tun. Ja, was für mich sehr anmaßend war, überhaupt so ein Lied zu schreiben und so auszustrahlen und dann noch positiv darzustellen. Weil wenn ich mir vorstelle, wie viele junge Leute heutzutage entweder zur Schule gebracht werden mit dem Auto oder selbst mit der Bahn. Also ich weiß, dass meine Oma über 5 Kilometer zu Fuß laufen musste durch den Winter, durch so einen Schnee, ohne gescheite Stiefel und Füße und gescheite Stiefel und Schuhe, um zur Schule zu kommen. Fand ich das einfach frech, ja, so ein Lied zu schreiben. Was nicht bedeutet, ja, dass wir uns nicht nachhaltig verhalten sollen. Aber ich glaube, es ist einfach ein Thema, wo wir einfach mit Vorsicht und Nachsicht auch miteinander umgehen sollten, um nicht einfach mit dem Finger auf andere zu zeigen, ja, wir leben ja nachhaltiger als die vor, ja, vielleicht 50 Jahren. Ich glaube, dass jeder in seinem Lebensbereich und seinen Lebensabschnitt eine gewisse Nachhaltigkeit mitgebracht habt und die vor 50 Jahren wahrscheinlich gelebt haben, waren nachhaltiger, weil sie viel weniger Medien und mediale Mittel nutzen konnten und Motoren und so weiter, als wie wir es in den letzten 10 Jahren getan haben. Deswegen sollten wir da erstmal die Bälle flach halten. Aber dennoch ist dieses Thema Nachhaltigkeit wirklich ein Thema, das uns ja alle beschäftigt. Und die Wissenschaftler sagen ja mittlerweile, dass wenn wir so weiterleben, wie wir momentan leben und wenn wir so konsumieren, wie wir momentan konsumieren, wir wahrscheinlich noch höchstens 100 Jahre so leben können und dass die Erde dann ausgebeutet ist. Also das hört sich echt brutal an. Aber die Erwartung, dass wir so auf dieser Erde noch leben, ist 100 Jahre. Wir wissen gar nicht, ob wir noch 2-3 Generationen überleben. Das ist das, was Wissenschaftler sagen. Und ich fand es total interessant, mal diesem Wort nachhaltig auf die Spur zu gehen. Und zwar ist es total interessant, weil dieser Begriff kommt aus Deutschland. Und er prägt wirklich die ganze Welt. Und zwar sagt man, dass sozusagen ein gewisser Hans Karl von Karlowitz aus Freiberg zu diesem Begriff kam. Und zwar deshalb, weil sie Holz brauchten, um für die Silbergewinnung. Ja, das heißt, sie mussten Holz abnutzen, um Silber zu gewinnen. Und er kam dann irgendwann auf den Gedanken und hat gesagt, wir können ja nicht ständig die Bäume abholzen und am Ende haben wir keine mehr, um dann wiederum Silber zu gewinnen. Und kam dann auf den Gedanken, ja, wir dürfen doch nicht mehr abhauen, als wir oder als nachwachsen kann. Und daher kam, oder sagt man das geschichtlich, dass der Begriff nachhaltende Nutzung kam. Und daraus hat sich dann die Nachhaltigkeit entwickelt. Und das ist eine Definition von nachhaltig, also nicht mehr abholzen oder nicht mehr konsumieren, als überhaupt nachwachsen kann. Auch anders könnte man sagen, es ist etwas nachhaltig, was dauerhaft, langlebig, umweltverträglich oder auch vernünftig ist. Ja, also etwas, was nachhaltig ist, ist von Dauer, es ist langlebig und umweltverträglich. Nun ja, haben wir diese Themenreihe unter der Hauptsache, ja, etwas, was einen höchsten Wert hat. Und es gibt wirklich Menschen, die sich das als höchsten Wert in ihrem Leben gesetzt haben. Ja, unter anderem Greta Thunberg, ja, die sich ja auch da für Friday for Future und so weiter und viele andere, die sich in solchen Initiativen einsetzen, was ich nicht sagen möchte, dass das schlecht ist, ja, also ist es total berechtigt und ist es gut, dass wir uns für diese Erde und für diese Welt einsetzen, aber für sie ist es wirklich die Hauptsache. Die Hauptsache in ihrem Leben, sich dafür einzusetzen, dass diese Welt nachhaltig bleibt. Und ich musste einfach mich fragen, okay, was ist denn vielleicht auch unsere Sichtweise als Christen und wie sollten wir dazu stehen? Und ich habe dann einfach mal bei 1. Mose angefangen, in der Bibel so ein bisschen zu lesen und bin dann auf eine Stelle gestoßen, die ich total interessant fand. Denn da steht in 1. Mose Kapitel 1, Vers 26 und 28 erstmal, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Mensch in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und er segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrschet über die Fische im Meer und über all die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und dann im zweiten Kapitel sagt er, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Fand ich total interessant, dass der Gott der Bibel, sozusagen der Gott, an den wir Christen glauben, erstmal da beginnt, dass er die Erde gestaltet und schafft. Ja, wir als Christen glauben, dass Gott der Schöpfer ist, dass er Himmel und Erde geschaffen hat in diesen 6 Tagen und am 7. Tag ruhte er. Daran glauben wir. Ich weiß, viele glauben daran nicht, aber wir als Christen, wir glauben daran, dass Gott die Erde geschaffen hat in 7 Tagen, weil er Gott ist und er spricht und es ist. Wenn er Gott ist, kann er das tun. Er braucht dazu nicht eine Entwicklung, sondern er sprach und er hat Dinge geschaffen, die ein Alter hatten, von dem wir keine Ahnung haben. Bäume, die schon standen und anscheinend schon eine Lebensqualität von 30 Jahren hatten. Das kann Gott tun. Und Gott hat diese Erde in so einer Genialität und so einer Kreativität geschaffen. Ich weiß, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das damals war, aber ich versuche mir das vorzustellen durch alle meine schönen Erlebnisse, die ich in dieser Zeit hatte, wo ich dann in Indien durch die Wälder gegangen bin und wo dieses saftige Grün war, oder wenn ich in Deutschland irgendwie durch die Wälder gehe und dieses Tannengrün sehe, oder ich weiß nicht, wart ihr schon mal auf der Insel Mainau? Ja, also da habe ich meiner Frau meinen meinen Heiratsantrag gemacht. Aber auch eine wunderschöne Insel und diese Vielfalt an Blumen. Und ich versuche mir das irgendwie alles so zusammenzuknüpfen. Irgendwie das Schönste, was ich je auf dieser Erde gesehen habe. Und dann versuche ich diese Welt zu sehen und genau das hat Gott geschaffen und noch viel schöner. Also noch viel kreativer. Und Gott sagt jetzt und setzt diesen Menschen in den Garten Eden und sagt, ich möchte, dass ihr... Also der Garten Eden ist ja nicht die ganze Welt gewesen, sondern er hat den Menschen einen Abschnitt gegeben, für den sie verantwortlich waren, in dem sie gelebt haben. Also auch total interessant. Also Gott nimmt den Menschen und gibt ihnen einen Abschnitt und sagt, bebaut diesen Abschnitt und bewahrt ihn. Und ich finde, darin sehen wir, dass Gott auch in der Hinsicht ein nachhaltiger Gott ist, der mit der Erde und mit dem, was er geschaffen hat, wundervoll umgehen möchte. Und das möchte ich einfach einmal klarstellen. Gott ist nicht ein Gott, der sagt, es ist mir total egal, was hier auf dieser Erde passiert. Nein, Gott ist ein Gott, der dem Menschen den Auftrag gegeben hat, die Erde zu bebauen, ja, auf der einen Seite, aber auch zu bewahren. Das heißt, für mich in dem Sinne auch irgendwo nachhaltig zu leben. Und diesen Gedanken finde ich total interessant. Ein anderer Gedanke, den ich auch total interessant fand, ist, wenn man nachhaltig lebt, also langlebig, dann muss man sich auch fortpflanzen. Ja, also, und ich glaube, genau deswegen hat Gott auch Mann und Frau geschaffen, weil nur Mann und Frau sich fortpflanzen können. Und somit, ja, ist es, ja, vielleicht ist das zu hart gesagt, sollten wir Menschen uns auf jeden Fall fortpflanzen. Das heißt, wenn möglich, auch 2 oder 3 Kinder machen, damit es ja weitergeht. Aber anscheinend hat Gott auch den Gedanken, dass wir Menschen uns fortpflanzen, um uns Menschen auch zu erhalten. Ja, also Gott hat auch mit dem Geschöpf, das er geschaffen hat, eine Genialität gesehen und eine Schönheit und eine Kreativität, dass er gesagt hat, ich möchte den Menschen erhalten und ich möchte mich an den Menschen freuen und deswegen sollen sie sich auch vervielfältigen. Hauptsache nachhaltig. Das heißt, die Erde... All das, was geschaffen ist, ist von Gott gewollt. Und das Interessante dabei ist, dass Gott den Menschen in den Garten Eden gestellt hat und dieser Zustand war nicht nur mit der Schöpfung, dass er wunderbar war, sondern es war auch ein Zustand mit dem Mensch und Gott, der wunderbar war. Ja, das heißt, es gab zu dem Zeitpunkt, als Gott den Menschen in den Garten Eden gestellt hat, hat der Mensch tatsächlich das auch gelebt. Der hat den Garten Eden bebaut und bewahrt. Es war ein Zustand, der total genial war, voller Frieden und Harmonie. Nicht nur Adam und Eva, sondern auch Adam und Eva und Gott. Die Beziehung war vollkommen rein und heilig. Und in diesem Punkt, wo der Mensch mit Gott zusammen gelebt hat, gab es aber einen Bruch. Ja, und das nennt die Bibel ja diesen Sündenfall. Ja, da wo der Mensch sich selber verwirklicht hat und gesagt hat, ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Und seit dem Zeitpunkt haben die Menschen sich von Gott entfernt, aber auch von der Natur. Und seit dem Zeitpunkt gab es Leid, gab es Krieg, wurden, sage ich mal, diese Welt auch missbraucht und zum Negativen genutzt. So dass Gott sogar zu dem Punkt kam und gesagt hat, mit dieser Erde, da ist nichts mehr Gutes. Die Menschen zerstören diese Erde so dermaßen, ich lasse jetzt eine Sintflut auf diese Erde kommen, um auch gleichzeitig den Menschen, ja, zu bestrafen. Und ich finde es total heftig, wenn man die ersten Kapitel der Menschheitsgeschichte liest in der Bibel, weil da heißt es ja, dass der erste Brudermord stattfindet nach dem Sündenfall, ja, und der Bruder Abel schlug Kain tot in Kapitel 4, dann sehen wir die Nachkommen, dann sehen wir, dass Gott ein Fazit schreibt und er sagt, aber die Erde war verderbt vor Gott
oder dass die Bibel ein Fazit schreibt, und die Erde war erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Also hier, sie ist nur verderbt. Also nichts Gutes. Ich weiß nicht, wie das damals war, keine Ahnung. Also wir sehen nur, dass da Mord und Totschlag war, dass es gängig war, sich umzubringen und die Menschen überhaupt nicht mehr Rücksicht aufeinander gehabt haben und auch nicht mehr auf die Erde. Und es heißt, und Gott sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Also wenn Gott so ein Fazit macht, dass alles böse ist, und dann lässt er ja die Sintflut kommen und macht sozusagen wieder einen Neuanfang mit dem Menschen. Ja, wir als Christen glauben, dass es eine Sintflut gab. Und dass Gott gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter. Und dass tatsächlich Millionen von Menschen gestorben sind und ertrunken sind. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Noah gesehen habt. Der war ja vor einigen Jahren in den Kinos. Also das waren wirklich grausame Bilder, die auch da verdeutlicht wurden. So in der Art kann es gewesen sein. Aber was ich in dieser Sintflut oder in dieser Zerstörung dieser Erde irgendwie auch bemerkenswert fand, war, dass Gott wirklich auch jedem Menschen die Möglichkeit gegeben hat, zu ihm zu kommen, mit ihm zu leben und nicht unterzugehen in dieser Erde. Nicht unterzugehen unter dieser Sintflut. Aber es waren nur sehr wenige, die das Angebot Gottes angenommen haben, gerettet zu werden, zwar Noah und seine Familie. Warum erzähle ich diese Anfangsgeschichte in dieser Bibel, oder wie sie uns in der Bibel berichtet wird? Nun ja, wir Menschen haben ja irgendwie das Verlangen, nachhaltig zu leben. Und ich möchte sagen, das ist gut, weil Gottes Gedanke ist, nachhaltig zu leben. Gottes Gedanke mit der Schöpfung von Anfang an war, dass Adam und Eva mit Gott gemeinsam für immer in diesem Garten Eden leben, in einem Paradiesenzustand. Langlebig, nachhaltig, für immer. Das war Gottes Gedanke. Das heißt, Gott möchte eigentlich, dass wir nachhaltig leben, aber durch den Sündenfall sind wir Menschen dahin gekommen, dass nicht nur die Erde zerstört wird, sondern dass auch wir Menschen uns zerstören. Und ich finde es ja gut, für mich war es ein bisschen einschränkend, aber ich weiß nicht, ob ihr das mit den Plaketten kennt, ja? Jeder, der ein Auto hat, ja, die grüne Zone, die rote Zone, manche Autos dürfen gar nicht mehr in die Innenstadt fahren, ja? Wegen den Abgasen. Also mein Auto war ein bisschen älter. Ich durfte es letztes Jahr Gott sei Dank noch ein bisschen verkaufen. Hab noch ein paar Euros bekommen. Aber ich konnte nicht mehr überall hinfahren. Hat mich natürlich auch eingeschränkt. Eine grüne Plakette ist natürlich besser. Und Nachhaltigkeit bedeutet ja demnach, dass man einen gewissen Maßstab oder einen gewissen Standard aufrechterhält. Ja, wir haben jetzt die EU-Kommission und was da alles auf uns zukommt, was wir alles einhalten wollen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, aber um die Erde zu retten, um Lebensqualität zu retten. Gott ist ein Gott, der ähnlich nachhaltig denkt. Und ich glaube, dass er auch einen gewissen Maßstab hat mit uns Menschen. Und das ist total berechtigt, weil er hat ja auch die Erde geschaffen. Er weiß ja, was gut und was böse ist. Er weiß ja, was der perfekte Lebensstil ist für uns Menschen. Und wenn wir Menschen schon sagen, wir brauchen einen Standard, damit wir eine Lebensqualität schaffen können, um wie viel mehr kann Gott das sagen? Und sagen, ich möchte, dass ihr nachhaltig lebt, dass ihr langlebig lebt. Und Gott hat noch eine ganz andere Perspektive. Ihm geht es nicht nur um die Erde, weil Gott kann schnipsen und es entstehen Bäume, die 30 Jahre alt sind. Das kann er machen. Und das wird Gott auch einmal machen. Die Bibel beschreibt nämlich, dass er in Zukunft einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Und dann wird alles neu sein.
Das bedeutet jetzt nicht, dass wir verantwortungslos hier auf dieser Erde leben können. Nein, wir sehen, Gottes Gedanken von Anfang an ist Nachhaltigkeit auch. Dass wir uns, soweit wir können, ich finde, wir sollten uns da nicht verkrampfen, aber soweit wir können, vernünftig leben können, sollten. Vielleicht dazu eine kleine Geschichte, die war wirklich verrückt. Also ich war eine Zeit lang in Indien und die Nachhaltigkeit in Indien, wenn wir das aus deutschem Maßstab betrachten wollen, ist ja nicht so gut. Und ich will die Inder nicht verurteilen, weil wir leben in unserer Gesellschaft, die leben in ihrer Gesellschaft mit ihren Gedankengut, mit ihren Maßstäben und so weiter. Aber ich war dann da in Indien und hatte dann eine Zeit und ich saß dann so und habe dann so mein Eis gegessen und neben mir war ja so ein kleiner Graben, sage ich mal. Ja, so ein kleiner Graben und das findest du immer wieder und die Inder schmeißen da einfach ihren Müll rein. Also einfach so, einfach an den Straßenrand. Und ich dachte, ja gut, ich bin ja in Indien, ich mache das auch. Habe ich einfach meinen Müll reingeschmissen. Und ich habe schon irgendwie dabei gemerkt, irgendwie innerlich zwickt's so ein bisschen. Irgendwie war es jetzt gut? Möchte Gott das? Also da war ich frisch zum Glauben gekommen, ich war noch nicht lange Christ. Und ist das jetzt gut? Ist es nicht gut, dass ich jetzt einfach meinen Müll da hingeschmissen habe? Und wir hatten so eine kleine Gebetsgruppe, wo wir uns mit anderen Christen ausgetauscht haben, wo wir einfach gebetet haben, füreinander Gebetsanliegen hatten und was wir so mit Gott erlebt haben. Das haben wir dann per Mail so ausgetauscht. Und tatsächlich kriege ich dann in dieser Woche eine Mail, wo sich jemand anders genau mit diesem Thema beschäftigt hat und dass es doch eigentlich auch nicht gut ist, wenn wir unser Eispapier einfach auf die Straße werfen oder in den Park. Sie in Deutschland, ich in Indien, voll so ein Schlag ins Gesicht von Gott so, dass es doch auch in der Hinsicht, es war so ein kleines Beispiel für mich einfach, dass es auch wichtig ist, dass ich mich da auch in dem Punkt einfach nicht einfach verantwortungslos verhalte, sondern auch drauf achte. Das soll natürlich nicht zum Krampf werden. Aber wenn wir Menschen solche Maßstäbe haben und uns darum bemühen und Gott einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, wo es vollkommen herrlich sein wird, wo es kein Leid mehr geben wird, ich möchte das einmal vorlesen aus der Offenbarung, weil das ist nämlich total faszinierend, dass Gott so etwas dem Menschen verspricht. Und zwar in Offenbarung Kapitel 21, da bekommt Johannes eine Vision. Kurz am Ende, bevor er noch stirbt, und er schreibt das auf. Und Gott offenbart ihm so einen Einblick auf das, was einmal kommen wird in Zukunft. Und wir müssen uns jetzt vorstellen, Johannes mit seinem Wissensstand zu seiner Zeit, mit seinem Blick für Schönheit zu seiner Zeit, mit seinem Blick, wie er etwas Gutes beschreiben kann, versucht jetzt den Himmel zu beschreiben. Und er sagt, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Also Gott wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird mit ihnen sein oder wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das Erste, also der erste Tod und die erste Erde, all das ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben, aus dem Quell des Wasser des Lebens, umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird sein in dem See, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und dann geht er weiter in dem Kapitel 21 und ich lese einfach nur einige Verse, beispielsweise Vers 10. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam,
welche die Herrlichkeit Gottes hat und ihr Lichtglanz gleicht den köstlichsten Edelstein wie ein Kristall heller Jaspis. Und dann beschreibt er ganz viele Edelsteine, wie sie hell sind und schön sind und strahlend. Und dann in Vers 23, und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Mit dem Lamm ist, das ist ein Bild auf Jesus Christus, der ja als das Lamm Gottes dargestellt wird, der für die Menschen gestorben ist und auferstanden ist. Ja, der wird hier beschrieben, dass er leuchten wird und es wird kein Tag und keine Nacht mehr geben. Und dann finde ich es irgendwie total interessant, weil hier gibt es jetzt eine Eintrittskarte oder eine Zone, die man nur mit einem gewissen Plakette erreichen kann. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen. Blöd, oder? Es wird niemand in diese Stadt hineingehen. Es wird niemand in diesen Himmel hineingehen. Nein, es geht natürlich weiter. Der verunreinigt, noch jemand, der Greuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Also anscheinend dürfen da nur besondere Menschen rein, die in so ein Buch des Lammes geschrieben sind. Die von Gott notiert sind, die eine grüne Plakette haben, sagen, Zutritt zu dieser Stadt nur durch diese grüne Plakette möglich. Nur durch die Unterschrift im Buch des Lammes, wenn da dein Name steht, darfst du in diesen Himmel hineingehen. Wir reden über die Erde hier auf dieser Erde und wir wollen nachhaltig leben und das ist gut, aber diese Erde wird einmal vergehen. Und das müssen wir uns auch vor Augen malen. Und Gott hat nicht nur Nachhaltigkeit für die Erde gedacht, sondern auch für den Menschen. Gott hat dem Menschen gedacht, dass er ewig lebt. Aber wir werden einmal sterben, jeder von uns. Unsere Hülle wird einmal vergehen. Aber Gott möchte unseren Körper verwandeln, heißt es im 1. Korintherbrief, bei der Auferstehung von den Toten. Und deswegen ist es auch nicht egal, wie wir mit unserem Körper umgehen. Weil unser Körper ist auch von Gott geschaffen. Du kannst nicht sagen, dein Körper gehört dir. Das ist eine Lüge. Der Körper gehört Gott. Und Gott möchte, dass du mit deinem Körper verantwortungsvoll umgehst und Dinge, die unseren Körper verunreinigen, die unseren Menschen, unser Menschsein verunreinigen, sind beispielsweise Lüge, sind beispielsweise Hass, ist beispielsweise Eifersucht und Neid, vielleicht Trunksucht, Spielsucht, Pornografie, Ehebruch. Das sind alles Dinge, die unseren Körper und unseren Menschen verunreinigen und wo Gott dann am Ende sagt, du kommst nicht in den Himmel. Und das Problem ist, dass wir alle in diesem Zustand sind. Ich genauso wie du. Jeder von uns, da ist doch keiner, der besser ist als der andere. Selbst wenn wir jetzt auf das Thema Nachhaltigkeit auf dieser Erde schauen, dann müssen wir sagen, da haben wir alle gefehlt. Weil wir alle irgendwo in einem System leben, wo wir dazu beitragen, dass die Erde ein Stück weit ruiniert wird durch unseren Konsum. Aber das ist nur ein Bild dessen, dass wir alle in einem Boot sind. Und die Bibel sagt, das habe ich gestern erwähnt, wir sind allesamt Sünder und ermangeln die Herrlichkeit, die wir eigentlich bei Gott haben sollten. Ja, wir sind alle in einem Zustand, getrennt und losgelöst von Gott. Und dementsprechend kommen aus unserem Herzen Dinge, die Gott nicht gefallen, die unseren Körper verunreinigen, die unser Menschsein, unsere Seele verunreinigen. Und in Markus 7 steht das, wenn du denkst, dass der andere schuld ist, dass du neidisch bist oder dass du ihn beleidigen kannst oder schlecht über ihn reden kannst, dann sagt dir Jesus etwas anderes. Im Markus-Evangelium sagt Jesus gerade zu den Gerechten und zu denen, die denken, dass sie gut sind und fromm, da sagt er in Kapitel 7, und er sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen so, den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Unzucht ist übrigens auch Sex vor der Ehe oder Pornografie, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, sich über andere zu erbosen und hochmütig über andere zu denken, Zügellosigkeit, einfach mich gehen zu lassen, weil ich ja sage, ich kann mit meinem Körper machen, was ich möchte, mich berauschen und zu betrinken und zu betäuben, Neid, Lästern, Hochmut. Das hört sich erstmal bitter an, aber es ist doch so. So sind wir Menschen. Und vielleicht der andere mehr oder weniger, aber das Problem ist, sobald solche Dinge aus unserem Herzen gekommen sind, haben wir die rote Plakette und Gott kann uns nicht zu sich lassen. Und wir haben auch den anderen Teil gelesen, dass es nicht nur einen Himmel gibt nach dieser Erde, sondern es wird auch eine Hölle geben. Wie diese Hölle konkret aussieht, weiß ich nicht genau. Jesus beschreibt sie als einen Ort, der schrecklich sein wird. Und hier wird es beschrieben, in der Offenbarung habe ich vorhin vorgelesen, irgendwie wie ein höllisches Feuer. Eine andere Stelle, beispielsweise in Offenbarung Kapitel 20, ein Kapitel vorher beschreibt es auch in den Versen 14 und 15. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Nun muss ich mir ja als Mensch, wenn Gott wirklich existiert, die Frage stellen, wie komme ich denn in dieses Buch hinein? Muss ich denn jetzt so nachhaltig leben, damit ich mir meine Punkte sozusagen abgearbeitet habe, damit Gott sagen kann, okay, ich neide nicht mehr, ich lüge nicht mehr, ich stehle nicht mehr, irgendwann werde ich den Maßstab erreicht haben, dass Gott mich in dieses Buch einträgt. Ich glaube, dann wären wir hoffnungslose Fälle. Also ich zumindest. Ich bin jetzt seit 1,5 Jahren verheiratet und ich muss mit meiner Frau immer wieder reden und Konflikte lösen, weil wir einander missverstehen, weil wir einander verletzen, weil wir Dinge übereinander sagen. Und dann stehen wir da wieder voreinander. Was machen wir? Was machen wir hier eigentlich? Vergib mir, dass ich so mit dir rede. Dass ich meinen eigenen Willen durchsetzen will, dass ich so stolz bin. Und das wird unser ganzes Leben in einer gewissen Weise so sein. Aber wie werde ich denn in dieses Buch des Lebens eingeschrieben? Und das ist die entscheidende Frage, die du dir stellen musst, um nachhaltig nicht nur auf dieser Erde zu leben, in diesem Universum, sondern nachhaltig mit Gott. Denn dazu bist du auch geschaffen, ewig zu leben. Und entweder wirst du ewig mit Gott im Himmel leben oder ewig getrennt von Gott in der Hölle. Aber diese Plakette erreichst du nicht durch deine eigene Kraft. Diese Plakette der Nachhaltigkeit für das ewige Leben erhältst du nicht, indem du jetzt anfängst, gut zu leben. Die einzige Möglichkeit, zu dieser Plakette zu kommen, ist, wenn du auf das schaust, was Gott dir anbietet. Denn Gott hat uns gesehen in unserer Not. Er hat gesehen, dass wir nicht nachhaltig leben auf dieser Erde, aber auch nachhaltig für unser ewiges Leben. Er hat gesehen, dass wir getrennt sind von ihm. Und er kam auf diese Erde in Raum und Zeit, in der Person Jesus Christus. Und er starb am Kreuz für mich und für dich. Er musste am Kreuz sterben, weil die Folge der Sünde, der Verantwortungslosigkeit, der Nicht-Nachdenkens, der Nachhaltigkeit in Bezug auf das ewige Leben. Weil er wusste, dass wir das nicht schaffen können. Und dass die Folge der Tod ist und die vollkommene Zerstörung. Ja, die Zerstörung der Welt am Ende. Wenn Gott einmal Himmel und Erde neu machen wird. Er wusste, dass die Sünde und unsere Verantwortungslosigkeit die Folge davon ist, der Tod. Und deswegen kam er auf diese Erde und hat meine und deine Strafe auf sich genommen, damit wir in diesem Leben Vergebung für unser Leben bekommen, damit Gott uns eine grüne Plakette ausstellen kann, nicht weil wir gut gelebt haben, sondern weil jemand für uns bezahlt hat. weil jemand unseren Motor repariert hat, ihn völlig neu ausgetauscht hat, das Abgas so erneuert hat, dass da eine reine Luft rauskommt und Gott sagt, okay, du darfst in diese Stadt fahren. Weil Jesus Christus am Kreuz für dich gestorben ist, weil er sein Blut für dich vergossen hat, damit du durch ihn leben kannst. Und das ist der einzige Weg zum Himmel, indem du sagst, ja, ich lebe in Bezug auf Gott nicht nachhaltig. Und ich habe den Tod verdient und ich werde einmal sterben, weil ich hasse, weil ich neide. Nur ein Partikel reicht aus, dass Gott sagt, du bist unrein in meinen Augen. Du bist nicht nachhaltig. Du brauchst jemanden, der das völlig erneuert. Und das ist das, was Arndt vorhin erzählt hat. Ja, er war noch so fromm hier aufgewachsen. Aber da hat etwas gefehlt, diese grüne Plakette. Dieser Stempel von Gott, du bist mein Kind. Ich gebe dir meinen Heiligen Geist und kann dir da nicht recht geben, dass da nichts Spektakuläres passiert ist. Denn in dem Moment, wo du zu Jesus gekommen bist, hast du gesagt, ich schaffe es nicht alleine. Und in dem Moment hast du den Heiligen Geist bekommen. Und dadurch bist du ein Kind Gottes geworden, weil Gott dir alle deine Sünden vergeben hat. Das ist etwas Gewaltiges, wie spektakulär und wie sündig dein Leben war oder nicht war, ist total egal. Das Spektakulärste bei jeder Bekehrung und Hinwendung zu Gott ist, dass Gott dir seinen Geist gibt und du ein Kind Gottes wirst und du eine grüne Plakette bekommst, nicht aufgrund deines Lebens, sondern aufgrund dessen, was Gott für dich getan hat. Und das ist gewaltig. Und jeder Mensch, der das erlebt, wird ein neuer Mensch. Auch du ahnst. Auch wenn sich großartig nicht viel verändert hat, aus deiner Sicht. Da ist der Heilige Geist in dein Leben gekommen und du wurdest ein neuer Mensch. Und du wurdest Teil und Bürger für den Himmel. Und das ist etwas Gewaltiges. Etwas, was nachhaltig ist. Etwas, was bleibt, selbst wenn du stirbst. Selbst wenn du von der Erde gehst. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wirst du ewig leben. Und das ist nachhaltig. Wenn du Jesus Christus annimmst und deswegen, wie kannst du in dieses Buch des Lebens geschrieben werden? Wie kann dein Name da stehen? Nicht durch deine Kraft, nicht durch dein gutes Leben. Gott verändert dann deine Gedanken, wie bei mir, vielleicht auch das mit dem Müll, ja? Gott verändert das. Aber er tut es in deinem Leben. Das Einzige, was du tun kannst, ist zu sagen, Herr, ich komme jetzt zu dir und ich erkenne, dass du Gott bist, dass du der Schöpfer dieser Welt bist, dass du Himmel und Erde geschaffen hast und dass du möchtest, dass wir hier diese Erde bewahren und bebauen. Aber nicht nur das, dass du auch mich geschaffen hast und dass ich auch auf mich Acht geben muss, dass ich mich bewahre, weil ich Teil der Schöpfung bin. Aber ich habe heute erkannt, dass ich das nicht schaffe, dass ich Menschen verletze, und dass ich diese Natur missbrauche für meine selbstsüchtigen Zwecke. Und das ist nicht in dem Rahmen, wofür du mich geschaffen hast. Und deshalb bekenne ich dir heute, vergib mir. Weil ich bin getrennt von dir. Und wenn ich so sterbe, werde ich für ewig verloren gehen. Und ich werde nicht in den Himmel kommen, weil ich keine grüne Plakette habe. Und ich bitte dich, komm du in mein Leben und verändere mich. So oder ähnlich könnte ein Gebet aussehen, wie du zu Gott kommen kannst. Und wenn du aufrichtig und ehrlich bekennst, dass Jesus Christus Gott ist, dass er auf die Erde kam und für dich starb, wenn du das angenommen hast, dann verändert er dein Leben. Das kann ich dir versichern. Das hat Stefan erlebt gestern, das hat er gestern erzählt, hat Arndt erlebt. Ich habe das erlebt und wir werden in den nächsten Tagen Menschen hören, die das erlebt haben. Und ich möchte dich auch heute ermutigen, nachhaltig zu leben, vernünftig zu sein und einmal die Kosten zu überschlagen und zu sagen, wenn Gott wirklich existiert und dieses Leben entscheidend ist, ob ich in den Himmel komme oder nicht, dann denk doch einmal vernünftig nach.
würdest du vor Gott bestehen? Vor dem, der heilig, gerecht und perfekt ist? Keiner von uns. Aber Gott ist gekommen, nicht weil er uns richten möchte und weil er uns verderben möchte. Nein, so wie bei Noah, wo Noah den Menschen die Möglichkeit gegeben hat, aufs Schiff zu kommen. Solange er gebaut hat und den Menschen gesagt hat, kommt, helft, packt an, seid dabei, steigt ein. Und sie gesagt, ach Blödsinn, wird schon nichts passieren. Es hat noch nie geregnet, warum soll es regnen? Es ist Glauben, es ist Vertrauen. Aber genauso ruft dir Gott heute zu, komm, komm zu mir, komm zurück zu mir. Bildlich gesprochen, komm zurück in den Garten Eden, wo die Beziehung mit dem himmlischen Vater in Ordnung ist. Aber das geschieht nur durch Jesus Christus. Und ich möchte heute auch wieder einladen. Ich werde gleich nach der Predigt einfach nach da hinten gehen. Und ich werde dort auf dich warten. Ich möchte es ganz konkret machen. Wenn du merkst, du bist kein Kind Gottes, du hast noch keine grüne Plakette. Gott hat sie dir noch nicht geschenkt, weil du nicht Jesus Christus angenommen hast in deinem Leben, weil du nicht glaubst, dass er Gott ist, dass er für deine Sünden gestorben ist. Dann darfst du das heute tun. Schieb es nicht hinaus. Sei vernünftig. Denk doch einmal nach, wenn Gott Realität ist. Dann meint er dich. Er hat dich geschaffen, wunderbar und herrlich. Und er möchte nicht, dass du in die Hölle gehst, sondern dass du für ewig in diesem wunderbaren Himmel mit dabei bist, wo es kein Leid mehr gibt. Kein Tod, sondern nachhaltiges Leben für immer. Wow, was für eine Perspektive für die, die glauben. Und ich bin so begeistert von meinem Gott. Wirklich, dass er so etwas schafft und dass er uns herausholt hier aus unserer Situation, wo wir wirklich hilflos sind. Wir wissen nicht, was kommt in 50, 100 Jahren. Wir wissen noch nicht mal, was morgen kommt. Ob wir morgen noch alle leben. Keine Ahnung. Aber unser Gott ist lebendig und er sagt, ich möchte mit euch leben, nachhaltig. Und deshalb werden wir gleich gemeinsam ein Lied singen, werden es stehen tun. Ich werde dann nach hinten gehen und wenn Gott zu dir heute geredet hat, komm. Ich möchte dich eigentlich gar nicht bitten, weil Gott es wert ist, einfach zu ihm zu kommen. Er ist es wert, dass wir selbstverständlich ihn wählen, weil er das Größte, das Höchste und das Beste ist. Und unsere Reaktion oder deine Entscheidung liegt bei dir. Gott hat Adam und Eva in den Garten Eden gestellt. Und er hat die Entscheidung ihnen überlassen, ob sie mit ihm leben wollen oder nicht. Aber die Folge dessen war Zerstörung, Leid und Katastrophe. Tod. Wenn du diesen Weg wählen willst, bitteschön. Es ist deine Entscheidung. Aber wenn du den Weg des Lebens wählen willst, der Nachhaltigkeit, bitte, es ist deine Entscheidung. Gott wartet auf dich. In Jesus Christus, in dem er am Kreuz für dich starb. Ich gehe jetzt nach hinten. Der Klavierspieler darf schon ans Piano gehen. Wir werden aufstehen und das Lied singen, komm heute zum Vater. Und wenn du hier bist und du weißt, ich gehöre nicht dazu, ich bin noch kein Kind Gottes, ich bin vielleicht Enkelkind oder ich weiß viel von Gott, komm. Ich werde auf dich warten. Ich werde dir keine peinlichen Fragen stellen. Wir werden es so wie bei Arndt machen. Er kam, er hat noch einmal erklärt bekommen, wie man zu Gott kommen kann, was bedeutet, an Jesus zu glauben. Und dann selbst danach darfst du noch sagen, ich will das oder nicht. Du bist ein freier Mensch. Aber ich möchte dir sagen, es ist wunderbar und herrlich, mit Gott zu leben. Und es gibt nichts Schöneres, als Jesus Christus in seinem Herzen zu haben und diesen Frieden. Und dazu möchte ich einfach einladen. Komm, lasst uns aufstehen, wir singen das Lied und ich werde hinten auf dich warten.